Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war.
Hallihallöchen, liebe Talkrunde. Wir sind hier heute ein wenig dezimiert, wir sind hier heute zu dritt und wir haben keine Frau dabei. Das ist ja aber auch erstmal egal, denn auch wenn man sagt, dass Frauen Männer zivilisieren, schaffen wir es auch ohne. Es geht um ein Thema, Raphael, das du angeregt hast. Willst du das mal ganz kurz erklären? Es klang auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert.
Ja, es geht um die Frage, ob man Bildern noch trauen kann. Vor allem filmischen Aufzeichnungen. Und zwar ist es ja so, dass die neuesten technologischen Entwicklungen so sind, dass man eben auch zum Beispiel Politikeraufnahmen sehr gut fälschen und manipulieren kann. Da kannst du ja vielleicht gleich was nochmal zu sagen. Das ist ja eine deutsche Firma, die dahinter steckt, hinter so einer bestimmten Motion Capturing Technologie, mit der man sozusagen Bewegungen auf Videoaufnahmen von Politikern übertragen kann und dann letztlich jeden Politiker irgendetwas sagen lassen kann. Das geht aber auch mit allen möglichen anderen Personen. Und es gibt zum Beispiel auch eine Audio-Software, mit der man, die man mit Audiomaterial füttert, eben zum Beispiel auch von einem Politiker. Und dann kann diese Software eine Stimmsimulation errechnen, mit der man dann per Text-to-Speech letztlich diese Stimme alles sagen lassen kann. Eben in genau dem Duktus, dem Sprachduktus, in dem das Material gehalten war.
Genau, das ist nämlich das Projekt Adobe Voco. Das ist so ein Arbeitstitel, das hatten die letztes Jahr präsentiert. Und das war schon unglaublich faszinierend. Also dieser Adobe-Repräsentant hat gesagt, alles, was ich brauche, ist 20 Minuten Stimme von einer Person in einer bestimmten Stimmung aber auch. Und wenn das stimmt, also wenn du in der gleichen Manier 20 Minuten lang was anbietest, wie zum Beispiel im Interview, dann ist es für dieses Voco ziemlich einfach vorzuschreiben, auch die Art und Weise, wie man was rüberbringt. Und das ist halt das eigentliche Faszinierende. Was aber genauso faszinierend ist, ist die Tatsache, dass viele Leute, die das gesehen haben, in den YouTube-Kommentaren kommentiert haben, ich will nicht, dass es so etwas gibt. Ne? Und das war nämlich genauso bei diesem Face-to-Face, was du da gerade erklärt hast. Das ist nämlich auch eine Art Motion Capturing, aber quasi in Echtzeit. Ne? Also du bewegst dein Gesicht irgendwie, sagst irgendetwas und das wird ziemlich originalgetreu auf irgendein Gesicht projiziert, was gerade in einem Video parallel läuft. Ne? Und auch da haben die Leute gesagt, mega faszinierend, der Hammer, aber bitte let's kill it before it lays eggs.
Genau, und da will ich so ein bisschen nochmal zurückgreifen. Also warum ist denn das eigentlich so schlimm und das oder warum empfindet man das als Bedrohung? Und das hängt mit dem Status des fotografischen und damit des filmischen Bildes zusammen. Also nämlich der Tatsache, dass man dem fotografischen Bild einen Beweischarakter zuspricht oder irgendeine Form von Wirklichkeitsabbildung, wie du sie zum Beispiel jetzt in der Malerei nicht hast. Also das ist ja mit der Entstehung der Fotografie, hat sich die Kunsttheorie auch sofort gefragt, wie ist das eigentlich, wie ordnen wir das ein? Also oft ging es auch um die Frage, ist das überhaupt Kunst, wenn das doch von einer Maschine gemacht wird? Oder was sind das eigentlich für Bilder, mit denen wir es plötzlich zu tun haben? Und im Unterschied zur Malerei, wo zwischen der Wirklichkeit und der Darstellung das Subjekt des Künstlers steht, ist es eben bei der Fotografie das Objektiv, das, wie der Begriff ja schon sagt, letztlich nur mechanisch eine Wirklichkeit abbildet, ohne ein subjektives Eingreifen des Künstlers, also oder eine subjektive Auswahl. Da kann man natürlich sagen, es wird die Perspektive ausgewählt und es wird trotzdem eine Einflussnahme vorgenommen. Aber es ist trotzdem so, dass man, also Roland Barthes hat darüber geschrieben, dass es eben in den Bildern immer so dieses Dinge gibt, die eben nicht beabsichtigt sind oder irgendwie dieses Zufällige haben. Und dass letztlich ein Zeitpunkt festgehalten wird, in einem Moment der Vergangenheit in irgendeiner Form eingefangen wird. Es gibt in dem Zusammenhang auch den Begriff der Indexikalität.
Hoho.
Also was sich darauf bezieht, dass sozusagen um den Abdruckcharakter, da geht es also dann weniger darum, dass es um das mimetische Verhältnis geht, also die das Ähnlichkeitsverhältnis. Also man könnte ja sagen, das Besondere ist, dass es jetzt die Sachen besonders echt aussehen. Also du machst ein Foto von irgendwas und das ist sieht viel realistischer aus als eine Malerei. So, also das heißt so, es ist viel näher daran, es ist viel, viel wirklichkeitsähnlicher. Aber die Psychologie des Bildes ist eben, ich glaube, André Bazin hat darüber geschrieben, das auch übertragen dann auf den Film. den er dann als Mumifizierung der Zeit bezeichnet. Oh, das sozusagen, es geht darum. Ja, Moment, aber es sind ganz einfache Gedanken letztlich, aber die total interessant sind. Also, dass man sagt, es geht gar nicht so sehr darum, dass es eine Wirklichkeitsähnlichkeit, also eine Ähnlichkeitswirklichkeit ist, sondern ein Abdruck von Wirklichkeit, ist eine direkte Verbindung zu dem Moment in der Zeit gibt. Ja, also es heißt, dass wir, also dass es auch gar nicht mehr um Ähnlichkeitsverhältnis geht. Also es kann auch nur ein Lichtfleck sein oder irgendwas, erkennst vielleicht gar nichts richtig auf dem Bild, aber es ist trotzdem irgendwas, was in dem Moment in einer Verbindung stand und irgendwie so wie so ein Schatten, es wird auch in Bezug gesetzt zu dem Schweißtuch der Veronika, was auch so ein Abdruck ist, also da ist ja auch ein Bild entstanden, also in dem sie, also die Geschichte ist ja Jesus, Kreuzzug von Jesus, dann hat sie ihm Handtuch gegeben oder irgendwas, hatte sein Schweiß abgewischt oder sein Blut und dann war da ein Abdruck von seinem Gesicht drauf. Also es gibt irgendwie diesen direkten Abdruck. Und das ist eben die Fotografie auch, also eben sie fängt diesen Lichtabdruck ein und das ist sozusagen das Besondere, dass also diese Psychologie dieses Bildes, dass wir es als ein Einfangen von Vergangenheit verstehen. Und das ist ja der alte Traum der Menschheit, ja, die Zeit anhalten zu können, Dinge einfangen zu können. Und was eben der Film dann macht, ist noch einen Schritt weiter zu gehen. Das ist dann eben die Mumifizierung der Zeit, also dass wir sozusagen Zeit und Bewegung einfangen und dann wieder zeitlich reproduzieren können. Und das ist eben so dieser zentrale Unterschied, das ist eben die zwischen der Malerei und der Fotografie. Dass wir plötzlich ein Bild haben, das einen ganz anderen Bezug zur Wirklichkeit hat. Und Fotografie, dem wird ja oft, also die Fotografie als Beweis, oder wir haben ja jetzt den Videobeweis, oder die Video, oder wenn Fahndungen sind, dann hat man irgendwie Videoaufnahmen.
Man sagt so. Ja auch auf dem Internet, pics all didn't happen.
Genau.
Wenn das irgendeiner ist, irgendwas behauptet, ich will ein Foto sehen, in Zeiten von Photoshop.
So, der Witz ist, Photoshop gab es aber im Prinzip schon mit den allerersten Fotos, weil ja mit der Entstehung der Fotografie auch gleich die Manipulation von Bildern.
Naja, das ist glaube ich so, das ist die eine Sache, die du gerade festgestellt hast, sagen musst, sobald diese Technik erfunden wurde, haben sich wahrscheinlich einen halben Tag später oder vielleicht auch ein halbes Jahr später, aber Leute daran gemacht, wie kann ich diese Sachen manipulieren, wie kann ich hier, was weiß ich, in meine Silberplatte irgendwas vorher reinätzen und nachher reinätzen oder sonst was. Und eine Sache, die man auch nicht vergessen sollte, ist, was du im Nebensatz so gesagt hast, dieses, naja, ich wähle ja doch durch den Ausschnitt oder sonst was irgendwas aus, das ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Also man kann ja auch ein Bild in seiner Aussage, in seiner Bedeutung extrem dadurch manipulieren, dass man einfach nur was wegschneidet am Rand. So, also was weiß ich. Ich habe ein Bild von einem Soldat, der auf den bösen Kindermörder hinter dem Kind seine Waffe richtet und wenn ich den Kindermörder rausschneide, sieht es so aus, als würde dieser gemeine Soldat seine Waffe auf das Kind richten. Also insofern kann man sich schon fragen, also dieser Wirklichkeitsanspruch, der war natürlich nie so ganz gegeben. Das gibt es ja auch beim Reality-TV zum Beispiel, also das, was losging mit Big Brother vor was weiß ich wie vielen Jahren, wo man dann auch hieß, ja und wir sehen, als Big Brother losging, da gab es dann so die Gymnasiasten, die das, wie ich geguckt haben, die das dann gerechtfertigt haben mit, ja, aber das ist ja total interessant, man lernt da auch so viel über soziale Beziehungen und soziale Verhältnisse, wo natürlich jemand, der irgendwie schon mal in der Film- oder Fernsehbranche gearbeitet hat, wie wir wissen, naja, also man, da werden nicht die sozialen Verhältnisse abgebildet, die tatsächlich da stattgefunden haben, sondern die Leute nehmen sich dieses ganze Material, das da entstanden ist und schneiden das zu einer neuen Erzählung zusammen, die eben auch kein Abdruck der Wirklichkeit in der Form mehr ist.
Also was mir gerade aufgefallen ist, was ganz interessant ist, dass ja bei dieser Sorge oder bei diesem Fall, den wir gerade hatten mit den Politikern, dass man die irgendwas sagen lässt, geht ja ganz oft darum, dass die vor die Kamera treten, irgendwas sagen, dass man da ja dann doch wieder in ein nicht filmisches, nicht fotografisches Medium, nämlich die Sprache geht. Also, dass die Sprache irgendwie dann doch konkreter ist, weil es Information ist oder weil man irgendwie sagen kann, da ist jetzt eine Aussage getroffen worden oder nicht. Und die Sorge ist, dass der Politiker irgendwas sagt, Kriegserklärung, was auch immer, oder dass er irgendwie sich über seine Wähler lästert, heimlich oder was auch immer dann auftauchen würde als angebliches Originalmaterial. Und dass aber dann doch irgendwie die Sprache dann wieder eine entscheidende Rolle spielt.
Ich glaube ja, dass wir so ein bisschen dazu tendieren, etwas, was wir sehen, zu glauben. Auch wenn wir wissen, man kann heute alles manipulieren, ist ja evolutionär gesehen, waren wir ja lange Zeit, bis die Fotografie bis überhaupt gab, waren wir lange Zeit, wenn wir etwas sehr figürlich gesehen haben oder eben wie das Foto, sind wir ja dazu geneigt zu sagen, naja, so ist das, so sieht das aus. Und ich glaube auch jetzt, wenn man immer noch sagt, jeder kann mit Photoshop alles anrichten, glaube ich immer noch, dass es da irgendetwas in unserem Kopf gibt, der dann immer noch denkt, naja, ich sehe es aber so und dann wird es ja schon so sein. Das Interessante ist ja, ich war irgendwann mal in der U-Bahn auf dem Weg zum Flughafen und da war da vor mir ein Mädel, die hat ein Selfie geschossen für ihre Peer Group und dann hat die halt eine App aufgemacht, die ich sehr faszinierend fand. Die kennt man eigentlich mittlerweile auch, das ist dieses Facetune. Mittlerweile gibt es ja auch Facetune 2 und das ist, unterm Strich ist es so eine Art Mini-Photoshop, sehr einfach zu bedienen und auch ziemlich clever und du kannst damit alles machen. Also die hat dann irgendwann so ein bisschen so ihr Profil verschmälert, also das war einfach, sie hat zwei Finger genommen und hat so ein bisschen das Gesicht zusammengeschoben, dann hat sie sich so ein bisschen sowas ausradiert, also ziemlich intuitiv, dann konntest du auch einfach mit dem Finger über die Zähne gehen und die Zähne waren nicht nur weißer, sondern auch gerader. Und mittlerweile Facetune 2, jetzt sagt man nach, dass sie auch so eine Art Machine Learning dahinter haben, also dass im Prinzip die App abgleicht, wie sieht eigentlich das perfekte Gesicht aus und wenn du so ein bisschen dran rumwischst, dann kommst du dem perfekten Gesicht näher als deinem eigenen Gesicht. Und da dachte ich mir, leck mich am Arsch, weil die Frau saß schon bestimmt 5 Stationen an ihrem Selfie, der aber so wie das Bild geschossen wurde, war es jetzt eher so, ach guck mal, spontan, me on the way to the airport, New York, here I come, ne? Und die hat sich halt wahnsinnig viel Zeit genommen. Am Ende, wenn ich das Bild sehe, dann unterstelle ich der Dame nicht, dass sie da so lange geackert hat, sondern dann würde ich immer noch sagen, die sieht gut aus.
Das Spannende ist ja die Frage, wo dann der Punkt ist, dass du sie nicht mehr erkennst oder dass du erkennst, dass es manipuliert wurde. Ne? Also wie das ist ja dann auch die Frage, wie viel Informationen über ein Gesicht oder eine Person speichert man sich? Also was, wenn ich jetzt jemanden sehe, wie viel Informationen brauche ich, um das Gesicht wiederzuerkennen? Und diese Informationen, also vielleicht sind das ja auch Sachen, die das gar nicht wirklich beeinflussen. Also dass ich dann gar nicht sagen könnte, da wurde aber manipuliert. Weil das, was ich in Erinnerung an das Gesicht der Person habe, gar nicht so konkret ist.
Naja.
Oder vielleicht nur einige bestimmte Gesichtsmerkmale sind oder so. Also das kann wahrscheinlich irgendwie irgendein Wissenschaftler besser beantworten.
Naja, aber irgendwann ist ja ein Gesicht nicht mehr dein Gesicht, zumindest vor der Technik. Wenn wir über Face Detection reden, ne, oder auch so, wenn es zum Beispiel über Überwachung geht, dann heißt es ja, jedes Gesicht hat spezielle Merkmale und die sind auch mehr oder weniger einzigartig. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, du manipulierst dein Gesicht so ein bisschen in Facetune oder im Photoshop, dann kannst du ja irgendwann schon über einen Punkt hinausgehen, ab dem das Gesicht noch dein Gesicht ist. Also möglicherweise photoshoppst du dich so, dass irgendeine sehr ausgefeilte Face-Detection-Software dich gar nicht mehr als diese Person erkennt.
Oder aber die werden dann irgendwann, weil das ja nach bestimmten normierten Schönheitsidealen läuft, werden die dann immer als die gleiche Person erkannt. Also, das heißt, alle Leute, die diese App benutzen, sind dann am Ende eine Person.
Ja. Aber interessanterweise ist es ja, zumindest auf Instagram, ist es ja im Prinzip schon auch kein Geheimnis mehr. Da ist es ja mittlerweile so, dass du mit deinem echten Gesicht, da hast ja keine Chance mehr. Also ich finde, also ich habe das Gefühl, zumindest wenn man sich jetzt mal so in diesem gerade Influencerinnenbereich umguckt, in dem wir ja immer wieder mal so ein bisschen wildern, auch wenn es darum geht, sich zu inspirieren, jeder weiß im Prinzip, na klar, das ist gefotoshoppt. Was du nicht weißt, ist, was konkret ist er jetzt gefotoshoppt.
Ich meine, das Hashtag NoFilter gibt es ja deswegen, weil jeder weiß, dass Filter benutzt werden.
Ja, ja.
Also,
ja.
Die Frage ist ja auch immer, welche Funktion das Bild erfüllt. Soll es einen Beweischarakter haben? Will man jetzt wirklich sehen, wie die Person aussieht? Oder möchte man einfach nur ein ansprechendes Bild kreieren? Weil du wirst ja alleine durch die Lichtsetzung und Auswahl der Perspektive hast du ja auch schon großen Einfluss darauf, ob du schön oder nicht schön auf dem Bild erscheinst. Make-up und so. Also das heißt, es ist eigentlich nur noch mal eine Weiterführung dessen, ein bestimmtes Bild erzeugen zu wollen, für das der Körper nur das Ausgangsmaterial ist, aber gar nicht sozusagen das zu dokumentierende Rohmaterial.
Ja, das Interessante ist vielleicht, dass bei Instagram, also zumindest in diesem Influencer- und Influencerinnen-Kosmos, den ich jetzt auch nur von Weitem kenne, aber wahrscheinlich diese beiden Charaktere echt in so einem hohen Maße verschmelzen. Weil es wirklich beides ist. Es ist so dieses ich sag mal im weitesten Sinne Modelfoto von hier, guckt mal, wie geil ich aussehe und ist es nicht ein geiles Foto. Aber gleichzeitig auch, guckt mal, ich bin in der Karibik. Guckt mal, ich bin in diesem geilen Hotel, das ihr auch buchen sollt. Keine Ahnung. Ich,
ja, die sagen
fantasiere
ja nicht,
jetzt ins Blaue. Die sagen
aber
nicht
die
explizit,
geben ja nicht vor, ich habe mich hier hingestellt, ja, um ein unglaublich cooles, ästhetisches Foto,
genau,
zufälligerweise mit mir selbst als Model zu schießen.
Es hat diese Behauptung, ja, von Spontanität, ja, also die ganze Zeit und von Authentizität.
Eine idealisierte Wirklichkeit. Also ein Wirklichkeitsversprechen, ja, und gleichzeitig ein Versprechen einer besseren Wirklichkeit, die aber dann am Ende durch das Produkt wahrscheinlich erreichbar ist. Also in der Suggestion.
So kann man das, glaube ich, also natürlich, also es ist ja jede, naja, vielleicht nicht jede Kunst ein Versprechen von einer besseren Wirklichkeit, aber man kann sagen, eine verdichtete, überhöhte Wirklichkeit oder sonst was. Interessant
wäre, heißt das dann, dass das Kunst ist, was die Influencer machen?
Also ich habe einen sehr stark relativistischen Kunstbegriff und würde sagen, im weitesten Sinne ist es Kunst. Es ist deswegen nicht gut oder interessant, zwangsläufig. Worauf wollte ich hinaus? Dass die interessante Frage ist ja auch immer, wie wird es rezipiert? Also wie viel ist sich der Adressat dessen bewusst, dass möglicherweise manipuliert wurde oder dass es eben keine Abbildung der Wirklichkeit ist? Und da spielen wahrscheinlich die Influencer auf Instagram mit etwas, das generell auch Charakter der Werbung ist, dass man etwas sehr stark Überhöhtes präsentiert, das aber so ein implizites Wirklichkeitsversprechen in sich hat. Also, was weiß ich, wenn ich Coke Zero trinke, dann werde ich nicht sofort zu diesem Actionheld, der sich irgendwie mit einem Hubschrauber in sein Loft abseilt, aber es wird mir so suggeriert, na, irgendwie ist es halt schon geil. Irgendwie wird mein Leben wahrscheinlich geiler, wenn ich jetzt Coke Zero trinke.
Vielleicht ist es auch noch ganz anders und man weiß, dass dieses Versprechen nicht eintritt, aber man tritt in eine Verbindung mit einer ästhetischen Inszenierung, die in dem Moment Teil des Erlebens wird. Also, ich weiß, dass der Burger, den ich vor mir habe, nicht so aussieht wie in der Werbung, aber ich sehe um mich rum nochmal die Werbebilder. Ich habe die im Kopf, die Werbung. Ich esse das und ich bin plötzlich Teil eines Gesamterlebnisses, das die Werbung, das Produkt, den Konsum beinhaltet und das sich irgendwie vermischt mit dem realen Konsum. Und dass es sozusagen eine Erweiterung des Produktes letztlich ist auf einer ästhetischen Ebene und dessen, wofür das Produkt steht und wofür der Konsum des Produktes steht. Also gar nicht so sehr, dass ich die reale Erwartung habe, dass jetzt sozusagen durch den Konsum des Produktes irgendetwas danach passiert, sondern dass ich mir dessen, was davor passiert ist, bewusst bin und das mit in das Erleben einfließt. Nämlich die Werbung oder das, was mich dazu gebracht hat, ja, das zu konsumieren.
Da wäre jetzt für mich die interessante Frage, die ich mir selber nicht ganz beantworten kann. Ich habe einen Verdacht, ich kenne mich aber nicht gut genug aus, ob nicht bei irgendwie YouTube- und Instagram-Influencerinnen eben dieses Versprechen doch ein bisschen deutlicher und also dementsprechend auch unredlicher tatsächlich existiert. Dass wenn du das gleiche Haarpflegeprodukt kaufst wie Bibi oder Baba oder Bubu, dann kannst du genauso cool und hübsch und was auch immer sein.
Naja, Bibi. Also der PewDiePie, den kennt man, mhm, ja, das war ja mal, glaube ich, lange Zeit lang der erfolgreichste YouTuber der Welt. Sowas ändert sich ja schnell, aber der hat mal ein sehr interessantes Interview gegeben, in dem er gefragt wurde, warum glaubst du eigentlich, dass die Leute dich so geil finden? Was du machst, ist nichts Besonderes an und für sich. Du bist sicherlich ein sympathischer Typ, aber du bist jetzt ja kein Künstler oder so. Ne? Und das war eine sehr ketzerische Frage, aber der hat die eigentlich ziemlich smart beantwortet, weil er meinte, es geht bei YouTube und bei Instagram und so, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie großartiger Künstler bin, sondern es geht darum, dass ich bei den Leuten bin. Ich bin eher wie so ein Freund. Also ich muss auch normal sein. Wenn ich jetzt zu kreativ wäre, wenn ich jetzt nur singen würde oder wenn ich jetzt hier irgendwie ein toller Darsteller wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Fans. Und seine These ist die Leute oder auch seine Fans sind wahrscheinlich auch in der Regel eher so einsam in ihrem Jugendzimmer und klappen sich einfach gerne den Laptop auf und haben da einfach jemanden, der ihr Freund sein könnte. Problematisch ist halt, wenn du deine echten Freunde nicht hast, dann ist es halt eben PewDiePie und dann wird es natürlich problematisch, wenn es darum geht, Produktplatzierung zu reden. Denn für mich, ganz kurz, für mich ist es ein fairer Deal, wenn Roger Federer auf einem Werbeplakat ist, ja, und einen Tennisschläger in der Hand hält und sagt, ich bin Roger Federer, ich bin ein Profi, ihr kennt mich, ich spiele Tennis und das ist mein Schläger. Aber wenn jemand kommt, der mir als Freund verkauft wird, dann sag ich, gute Freunde wollen mir keine Produkte andrehen.
Ganz kurz dazu, es gibt auch einen Begriff dazu, das ist die parasoziale Interaktion.
Na, nämlich klar.
Das parasozial, weil sie sich sozial anfühlt, aber nicht sozial ist. Ja, und das ist eben das Phänomen, dass Konsumenten oder in dem Fall YouTuber, also Konsumenten von YouTubern, Zuschauer, also das Gefühl haben, sie sind mit den Leuten befreundet und das Gefühl haben, sie sind Teil einer sozialen Tätigkeit oder sozialen Interaktion, aber das Ganze stimmt gar nicht, sondern sie sind einfach nur Konsumenten von einem Video oder von einem YouTube-Channel. Und das ist eben genau das, was du ja gerade beschrieben hast und was dort ganz aktiv auch betrieben wird. Und ich glaube, worüber auch viel diese Let's Play-Videos funktionieren, wo man sich auch fragt, wieso guckt man denn anderen beim Spielen zu? Das ist halt so, als bist du bei Freunden und einer spielt gerade ein Spiel und man redet darüber und du hörst denen zu und sitzt da auf dem Sofa und hörst dir an, was die labern. Also irgendwie dieses Gefühl von sozialer Interaktion, wobei ich behaupten würde, dass es das auch beim Fernsehen gibt. Also auch, oder bei, also gerade beim Fernsehen, dass du irgendwie reinsäbst und andere Leute gucken auch gerade vielleicht den Sender, du bist irgendwie mit denen verbunden gefühlt, aber auch irgendwie dieses Gefühl, nicht alleine zu sein oder Internet überhaupt, allgemein, man liest irgendwas, also man hat ja ganz viele Formen von pseudosozialem Kontakt, aber in diesem Fall ist es halt wirklich, also bei den YouTubern, dass du dort wirklich gefühlte Freundschaften hast oder gefühlte Nähe.
Das ist der Punkt, und ich wollte gerade, also als du, Christian, diese Antwort von PewDiePie zitiert hast, das war so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt würde ich gerne meine Zionkali-Kapsel nehmen oder sowas. Also in einer Welt, in der Bilder manipulierbar sind und Stimmen von mir aus, ja, alles ein bisschen gruselig, aber dieses, was PewDiePie da offenbar beschreibt und womit er, befürchte ich, auch noch recht hat, dass halt wirklich schon die minimalste soziale Interaktion sozusagen ein nicht unbedingt ein vermarktbares Produkt ist, aber eine Leistung, die irgendwie bezahlt wird, dadurch, dass man sich die Werbung anguckt, das finde ich schon, boah, das ist eklig. Und natürlich, ich würde dir da auch recht geben, ich glaube, auf verschiedenen Leveln gibt's das alles. Also ich meine, jeder hatte wahrscheinlich früher auch mal einfach so den Fernseher laufen, nur weil es halt irgendwie sich gut anfühlt, wenn da Stimmen um einen rum sind, ohne dass man genau darauf achtet.
Dass aber, man die anderen Stimmen da nicht so hört, ne?
So ungefähr. Ich würde aber zum Beispiel, ich finde, Let's Play-Videos sind nochmal ein anderes Level. Also Let's Play-Videos, da wird ja zumindest in irgendeiner Form auch ein Inhalt oder eine Leistung transportiert. Also da ist es auch was, ich kenne es auch aus dem Alltag. Ich finde es manchmal, ist es cool, anderen Leuten beim Computerspielen zuzugucken, auch den Freunden. Und Let's Player sind ja dann zumindest im besten Falle schon sowas wie Experten. Das heißt, ich schaue jemandem dabei zu, der etwas, was ich vielleicht auch gerne tue, wie zum Beispiel Computerspielen, richtig gut kann und mir vielleicht noch irgendwas Interessantes
dazu erzählt. Das stimmt, also gerade bei so Strategie, also gerade bei kompetitiven Spielen ist es natürlich total interessant zu gucken, wie gut spielt jemand. Ja. Ne? Und du hast natürlich auch, also das ist natürlich auch das Ding bei Spielen, die du noch nicht kennst, wenn du nur einen Eindruck bekommen willst, ob das Spiel was für dich ist, dass man da mal sozusagen Gameplay reinguckt.
Ja, aber auch sonst, ich lag vor kurzem mal irgendwie einen ganzen Sonntag irgendwie bei meinem Kumpel auf der Couch, während er irgendwie den Max Payne 1 von 2000 irgendwas von Anfang bis Ende durchgespielt hat in 6 Stunden. Das war ein sehr, sehr unterhaltsamer, gemütlicher Tag für mich. Und ich musste dieses Spiel nicht zocken. Ich
konnte einfach zugucken. Aber das war dann im Real Life, ja?
Das war im Real Life, ja.
Das ist so Kiffer-Logic. Und das Geilste war, ich musste es nicht mal selber spielen.
Ja, ich konnte zwischendurch irgendwie noch auf Facebook surfen und dann so, ach, jetzt hat er wieder einen abgeschossen.
Jack. Das war ein Podcast von Funk.